Wir sprechen in diesen Tagen von Erneuerung in der Gemeinde. Und wir begannen gestern davon zu sprechen, dass ein Mensch grundsätzlich eine Erneuerung bedarf, wenn er vor Gott bestehen soll. Es gibt nun Menschen, die in die Gemeinde Jesu Christi gekommen sind, die aber diese grundsätzliche Erneuerung noch nicht erlebt haben. Wir stellen dieses nicht nur heute fest, sondern schon zur Zeit der Bibel ist das der Fall gewesen. Und wenn wir von Erneuerung in der Gemeinde sprechen, dann müssen wir auch neu den Ruf, von dem wir eben gesungen haben, ergehen lassen, innerhalb der Grenzen einer christlichen Gemeinde. Es sollte nicht so sein, aber wir sind immer noch unterwegs. Bis Jesus Christus kommt, werden die Dinge nicht perfekt sein. Und deshalb müssen wir immer dabei sein und uns fragen, wie ist unser Leben individuell und auch gesellschaftlich am Wort Gottes zu messen. Und in diesem Messen, in diesem Vergleich unseres Lebens, individuell und gesellschaftlich oder als Gemeinde mit dem Wort Gottes, müssen wir uns fragen, wie steht es bei uns jeweils? In meinem Leben, im Leben meiner Gemeinde, dort, wo ich lebe. Und wenn es nun so ist, dass unser Leben im Einzelnen und gruppenweise oder gemeindeweise nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann müssen wir uns fragen, was liegt daran? Woran liegt es? Es gibt nun Menschen innerhalb von bestehenden christlichen Gemeinden, die sind innerlich nicht in Ordnung mit Gott. Das heißt, sie haben noch nie geschmeckt, was es heißt, wirklich Vergebung ihrer Sünden zu bekommen. Sie haben noch nie so richtig erlebt die Ruhe, die ins Gewissen kommen kann, wenn man Vergebung seiner Sünden hat. Die könnten auf die Frage, hast du den Heiligen Geist, nicht eine positive Antwort geben. Denn diese zwei Merkmale sind Merkmale eines Christen, nämlich, dass er Sündenvergebung hat und dass er den Heiligen Geist hat. Das macht uns zu Christen. Es gibt keine andere Religion, die dieses schenkt. In keiner anderen Religion können sie Vergebung ihrer Sünden bekommen. Nur durch Jesus Christus gibt es wirklich Vergebung, sodass man im Gewissen entlastet sein kann. Und man kann wissen, ich könnte jederzeit sterben und Gott begegnen und ich müsste mich nicht vor ihm erschrecken. Er hat mich vergeben, mir vergeben. Er hat mir die Schuld vergeben. Ich weiß, meine Schuld ist weg. Können Sie das sagen? Haben Sie diese Gewissheit, dass Ihre Schuld gestrichen ist? Ist der Tod Jesu Christi schon Ihr Tod geworden? Ja, Sie sagen, er ist doch für mich gestorben. Ja, und wenn Sie das von ganzem Herzen sagen, dann ist auch diese Vergebung eingetreten. Der Heilige Geist, den der Herr uns schenkt, er ist es, der uns diese Vergebung wichtig macht oder der uns sie nahe bringt. Er ist es, der diese Reinigung herstellt. Wenn wir uns fragen, wer soll erneuern, dann haben wir hier schon begonnen, die Antwort zu geben. Aber ich möchte das noch im Einzelnen etwas deutlicher machen. Gestern haben wir davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die der Erneuerung grundsätzlicher Art brauchen. Und heute wollen wir beginnen damit zu fragen, wer ist es, der diese grundsätzliche Erneuerung herbeiführen soll? Zuerst müssen wir sagen, dass wir Menschen, auch wenn wir Christen heißen, aber es nicht sind, wir können uns selbst nicht erneuern. Es gibt Menschen, die werden immer wieder aufgerufen, besser zu leben. Das Landesgesetz ruft uns auf, ein entsprechendes Leben zu führen. Der Pfarrer ruft uns auf. Mitmenschen rufen uns auf. Überall sind Aufrufe, einem gewissen Maßstab zu entsprechen. Aber wir können diesem Maßstab letzten Endes nicht entsprechen. Und wir können uns nicht so verbessern, dass wir vor Gott bestehen können. Wir können es nicht. Ich lese einige Verse aus Heiliger Schrift. Viele Menschen gehen kaputt daran, dass sie versuchen, ihr Leben zu verändern, zu erneuern. Aber der Prophet Jeremia sagte schon, wenn du dich auch mit Lauge wischest und viel Seife dazu nähmest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, sagt der Herr, der Herr. Wir können nicht unsere Sünden wegnehmen. Wir vermögen uns selbst nicht rein zu waschen von unserer Schuld. Sie können versuchen, ein neues Blatt zu wenden, und Sie können versuchen, am Januar, dem 1., einen neuen Weg einzuschlagen, aber Sie finden diesen Weg nicht. Nicht umsonst vergleicht Gott uns Menschen mit Schafen, denn das Schaf ist ein Tier, das den Weg nicht alleine zurückfindet, wenn es sich verirrt hat. Und wir sind auch solche Wesen, wir finden den Weg nicht alleine zurück. Und irgendwie sind wir davon beschlagnahmt von dem Gedanken, wir können es dennoch, aber wir finden den Weg nicht und wir können uns selbst nicht dran wenden. Der Prophet sagt in Kapitel 13, Vers 23 seines Buches Jeremia, 13, 23, wird wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun? Wir Menschen kommen auf die Welt als solche, die ausgerichtet sind zum Bösen hin. Der Psalmist David sagt es, ich bin in Sünden geboren. Im Mutterleib bin ich in Sünden empfangen. Das heißt nicht, dass sie gesündigt hatte, als sie schwanger wurde. Es heißt, dass das Kind, das sie bekam, als sie zu Recht schwanger wurde, in den Wahlen Gottes wurde sie schwanger, aber das Kind, das sie trug, war schon im Mutterleibe der Sünde nach der Sünde ausgerichtet. Das heißt, jeder von uns, der von Adam und Eva herkommt, trägt diesen Keim der Sünde in sich. Man kann es vergleichen mit einem Naturgesetz. Wir sind in unserem Wesen ausgerichtet weg von Gott. Wir sind geboren mit dem Rücken weg von Gott gerichtet. Der Rücken ist Gott zugewandt, nicht das Gesicht. Wir sind ausgerichtet zum Bösen hin. Wir tendieren wie ein Gravitätsgesetz, wie das Gesetz der Schwere. Wir tendieren zum Bösen hin. Es ist von selbst da. Sie brauchen einem Kind gar nicht beizubringen, dass es stiehlt. Das tut es von selbst. Ein Kind lernt von selbst zu lügen und so weiter. Das braucht ihm gar nicht beigebracht zu werden. Natürlich können Menschen einander helfen, noch besser zu sündigen. Aber die Sünde, die Tendenz zur Sünde liegt in uns drinnen. Und wir können uns davon nicht befreien, wir können uns selbst die Schuld für Vergehen nicht vergeben. Und wenn wir so geboren sind, dann können wir das so wenig wie ein Schwarzer, wie ein Neger, sagt der Prophet durch den Mund Gottes, so können wir es nicht, wir können unsere geistliche Farbe so wenig verändern, wie ein Neger seine körperliche Farbe verändern kann. Wir können uns nicht ändern, so wie ein Tier seine Flecken nicht wegkriegen kann. Das muss ein anderer tun. In Johannes Kapitel 1 lesen wir im Evangelium Johannes, in Versen 12 und 13. In Vers 12 wird davon gesprochen, dass Jesus in die Welt kam und dass Menschen ihn aufnahmen. Die meisten nahmen ihn nicht auf, nach Vers 11, aber einige nahmen ihn auf, nach Vers 12. Und die, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und in Vers 13 wird nun gesagt, wie es nicht geschah, dass sie Gottes Kinder wurden, und wie es wohl geschah. Eines der wichtigsten Texte in der ganzen Bibel. Johannes hat immer wieder solche Kerntexte, an denen wir uns ausrichten können. Und in Vers 13 heißt es, diese wurden Gottes Kinder, nicht durchgeblüht. Sie vererben kein Christentum. sie vererben Sünde, aber sie erben nicht Christentum. Keine Vergebung wird durch Geburt vererbt. Keine christliche Sanctimonie, keine christliche Einstellung wird vererbt. Nichts von dem. Das muss uns geschenkt werden. Nicht durchgeblüht, sagt Johannes. Und zweitens, nicht durch das Fleisch, nicht durch unsere körperlichen Energien, nicht durch unseren Einsatz. Und da sind manche von uns gestellt, nicht wahr? Wir versuchen es. Wir versuchen es immer wieder. Aber Johannes sagt, nicht in der Kraft des Fleisches wurden sie Gottes Kinder. Sie können sich nicht durch Fleisch zu einem Gotteskind machen. Man kann nicht durch einen christlichen Anstrich Kind Gottes werden. Durch Fleisch, durch Versuche. Und drittens, man kann es nicht durch einen anderen Menschen. Der Mittlergedanke ist auch in evangelischen Kreisen nicht ausradiert. Wir haben ihn gewissermaßen vererbt, auch über die Reformation hinweg. Und es gibt immer noch den Gedanken, man könnte über einen anderen Menschen irgendetwas gewinnen. Er will nicht weg aus unseren Kreisen. Der Gedanke will nicht weg, dass ein Mensch dem anderen helfen könnte. Aber schon Hiob oder im Buche Hiob wird gefragt, kann denn ein Bruder den anderen retten? Niemand von uns kann dem anderen wirklich zu Gott hin verhelfen. Niemand. Wir können Dinge sagen, die ihm helfen könnten, aber wir können ihm nicht helfen. Und das schließt auch die Psychiater, die Psychotherapeuten ein. Die können uns nicht helfen. Und heute müssen sie oft gestehen und sagen, wir haben versagt. Wir haben es falsch angefangen. Heute beginnt man, dieses zu gestehen. Aber viele Jahre war Psychotherapie mit einem großen P geschrieben. Es gibt andere Wege heute, die immer noch versucht werden. Und es braucht nur Zeit, dass sie eingestehen werden müssen, so geht es nicht. Und auch dort schon sind einige, die zugeben müssen, es geht so nicht, wir haben schon Dinge kaputt gemacht. Der Mensch kann dem anderen nicht die Sünden vergeben und er kann ihn nicht zu einem neuen Menschen machen. Dieser Versuch wird heute immer wieder gemacht. Er kann ihn nicht auf die rechte Bahn bringen. Er kann ihn nicht verwandeln, sodass er das sein würde, was er gern sein möchte. Tief im Herzen wünscht ein jeder von Ihnen hier heute Morgen, etwas zu sein, was er nicht ist. Es gibt Menschen, die beobachten gern andere Menschen. Ich tue das nicht zu oft, aber ab und zu kommen mir schon Gedanken, wenn ich fremde Leute sehe. Was für Menschen sind das? Und oft sage ich mir, wenn ich einen fremden Menschen dahergehen sehe, das ist auch einer, der irgendwelche Verlangen hat. Das ist auch einer, der enttäuscht ist. Das ist auch einer, bei dem es nicht so geht, wie es sein müsste, wie er es gern hätte. Jeder von uns, es gibt keinen Mensch. Irgendwo merkt man eine Divergenz, eine Kluft zwischen dem, was sein müsste und dem, was ist. Und wir können diese Kluft nicht überbrücken. So sagt es Gottes Wort. Nicht durch die Eltern, nicht durch meinen Einsatz, nicht durch den Einsatz irgendeines anderen Menschen, sondern, er sagt es selbst in Vers 13 im Schluss, durch Gott. Aus Gott wurden sie geboren. Gott kann den Menschen erneuern. Der Prophet Ezechiel hatte das schon verheißen. Ezechiel 11, Vers 19. Hier spricht Gott durch den Propheten, ich will ihnen ein einiges Herz geben und einen neuen Geist in eure Brust und will das steinerne Herz aus eurem Leibe nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Und Kapitel 36, die Verse 26 und 27. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was war. Dies ist die neue Ordnung. Dies ist die Botschaft des Evangeliums. Dies ist uns, was Christus gebracht hat. Der Prophet prophezeit es. Es war damals noch nicht so. Er sagt, es kommt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns, dass dieses mit Christus gekommen ist. Mit dem Christus, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Jetzt, wenn man an Christus glaubt, wird das Gesetz in einen hinein verpflanzt. Und das ist etwas, das ein Israelit früher nie hatte. Das Gesetz war außerhalb von ihm. Es war in Stein eingraviert, auf Papier abgeschrieben. Es war vor ihm und er versuchte mit seinem Quantum von Energie, mit seinem Reservoir von Energie, er versuchte nun diesem Gesetz nachzuleben. Und diese Mentalität haben Menschen heute noch, die nicht Gottes Erlösung in sich haben. Bei vielen Menschen ist es so, dass das Evangelium und Gott und dieses Verhältnis zu Gott irgendwie vor ihnen steht und außerhalb von ihnen da ist und sie möchten irgendetwas entsprechen. Und dieser Versuch, einem Ideal, einer Botschaft, einem Christentum zu entsprechen, ist genau das, was sie im Alten Testament haben. Aber was Gott tun will, ist dieses. Er bringt seine Botschaft, die Kraft ist. Paulus sagt, das Wort des Evangeliums ist Kraft Gottes zu retten. Wie? Das Wort wird eingepflanzt in den Geist hinein, wenn man es im Glauben empfängt, und dann gibt Gott seinen Geist mit diesem Wort in mich hinein, und dann ist meine Natur verwandelt. Und dann trage ich in mir eine neue Tendenz. Die alte Tendenz zur Sünde wird nicht ausgerottet, sie wird nicht weggenommen, aber ein neues Gravitätsgesetz, ein neuer Zug ist da, der nie zuvor da war. Und dieser Zug ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des neuen Lebens. Und diese Kraft ist stärker denn die Kraft der Sünde. Es ist zwar ein Tauziehen da, aber die Kraft des Evangeliums und die Kraft dieses neuen Lebens, die Kraft des Heiligen Geistes, ist in der Tat stärker. Und nun vermögen wir, über die Sünde zu siegen. Das ist das Heil. Und dann versuche nicht ich mir in meiner eigenen Kraft einer Vorschrift, einem Ideal zu entsprechen. Dann bin ich selbst dem Wesen nach erneuert. Dieses, was wir meinen, mit einer grundsätzlichen Erneuerung. Wo Gott selbst sein Gesetz als Evangelium, als Frohbotschaft, als neues Leben durch seinen Heiligen Geist in uns hinein verpflanzt. Es ist also Gott, der es tut. Und er tut es durch Jesus Christus. Das müssen wir betonen. Jesus Christus ist es, der in die Welt gekommen ist, von Gott gesandt. Er ist es, der alle unsere Schuld auf sich nimmt. Er wird an unserer Stelle zerbrochen, wie das Brot beim Abendmahl. Es wird zerbrochen. Nun, es wird nicht immer das Brot gebrochen beim Abendmahl, wenn man Fladen nimmt, dann zerlegen sie sich im Mund. Nun, gebrauchen sie das Bild meinetwegen, ob es nun außerhalb des Mundes oder im Mund zergeht oder zerbrochen wird oder gekaut wird, wie dann auch das Abendmahl gehandhabt wird. Wenn das Brot zergeht, dann haben wir hier ein Bild von dem Zerbrechen des Leibes Christi. Und Christus wird an unserer Stelle zerbrochen. Und wenn wir das Brot einnehmen beim Abendmahl, dann sagen wir damit zweierlei. Ich bin schuld daran, dass Christus zerbrochen wurde. Meine Zähne zerbeißen dieses Brot Meine Sünden waren die Hammer und die Nägel und das Schwert, der Spieß, die den Leib Christi zerbrochen haben. Und das Zweite, das wir damit sagen, ist dieses: Ich habe Anteil an dem Wohl, an der Frucht seines Leidens, an dem Ausgang. Jesus Christus ist nicht nur gestorben, sondern auferstanden. Und sein Auferstehungsleib ist jetzt, oder sein Auferstehungsleben ist jetzt mein Brot. Ich lebe davon, ich habe Teil daran. Und jetzt die Frage: Sagen Sie die Wahrheit, wenn Sie das Abendmahl einnehmen? Damit sagen Sie, dass Sie zur Gemeinde Jesu gehören. Sagen Sie die Wahrheit, wenn Sie das Abendmahl einnehmen? Oder sagen Sie die Unwahrheit? Verwechseln Sie nicht die Ursache mit der Folge. Die Abendmahl ist keine Ursache, sie ist eine Folge. Die Ursache liegt woanders, sie liegt im Glauben. Und wir werden nie anders gerettet werden, als es in der Heiligen Schrift steht und in der Reformation neu entdeckt wurde, nur durch den Glauben. Nur durch den Glauben werden wir gerettet. Und wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet sind, dann bringen wir diesen Glauben zum Ausdruck im Abendmahl. Und deshalb die Frage: Ist der Glaube, der dieses neue Leben von Gott ist das neue Leben auf meinen Glauben an Jesus Christus hin schon in mich hinein verpflanzt worden? Habe ich den Heiligen Geist? Es gibt Leute heute, die wollen die Frage nach einem Zeichen, ob man den Heiligen Geist hat. Und das ist eine sehr verkehrte Frage, die wurde in der Heiligen Schrift nicht gestellt. So. In der Heiligen Schrift wusste man, ob man den Heiligen Geist hatte. Da brauchte man nicht ein Zeichen zu haben davon, dass man den Heiligen Geist hatte. Man brauchte oft ein Zeichen dafür, ob der andere den Heiligen Geist hatte. Das war wichtig in jener Zeit, wo das erst begann. Heute brauchen wir auch das nicht mehr. Denn wir wissen, die Sache hat begonnen. Aber niemand braucht zu sich zu fragen, im Grunde, habe ich den Heiligen Geist? Wenn Sie wirklich Zweifel haben, dann können wir zur Ruhe kommen darüber. Es gibt Wege, denen man zur Ruhe kommen kann. Aber der Heilige Geist macht sich bemerkbar. Und jetzt die Frage noch einmal: Wenn ich durch den Glauben neues Leben bekommen habe, dann kann ich das Abendmahl zu Recht einnehmen. Aber die Frage ist: Ist das schon geschehen oder ist das noch nicht geschehen? Sage ich die Wahrheit? Christus ist an unserer Stelle am Kreuz zerbrochen worden. Er sagt, als er das Abendmahl seinen Jüngern gibt: Dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Das heißt, so wie dieses Brot jetzt zerbrochen wird, so wird mein Leib gleich für euch zerbrochen werden. Er gibt sein Leben in den Tod. Und dann steht er auf aus dem Tode. Und jedes offene Grab ist der Beginn des Neuwerdens. Jedes offene Grab ist der Anfang des Neumachens. Gott macht nun alle Dinge neu von diesem Grabe her. Gebrochene Menschen dürfen heute, jetzt, zum Auferstandenen kommen, der für sie gebrochen wurde, zerbrochen wurde. Und sie dürfen heil werden. Und sie stehen deinem Geiste auf aus ihrem Tode. So sagt es die Bibel. Es gibt dann eine gewisse Auferstehung da, von der wir noch zu sprechen haben. Also Jesus Christus ist es. Sein Kreuzestod, seine Auferstehung ist die Voraussetzung für unser Neuwerden. Durch ihn macht Gott neu. Man könnte hier noch weitergehen und sagen, wie Jesus Christus heute der Verkündiger ist, wie Jesus Christus heute der Umwandelnde ist. Der ganze dreieinige Gott ist beteiligt am Neumachen eines einzelnen Menschen. Wir kommen zum Heiligen Geist. Wir haben schon von ihm gesprochen. Gott macht neu durch seinen Heiligen Geist. Im Titusbrief sagt Paulus seinem Mitarbeiter, dass Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat. Und dieser Heilige Geist ist es, durch den wir neu geboren worden sind. Die Dreieinigkeit hat ihre Aufgaben offenbar aufgeteilt. Es gibt Aufgaben, an denen jeder beteiligt ist, und dann scheint es Aufgaben zu geben, an der einer von ihnen jeweils teil hat. Nun, der Heilige Geist scheint nun hier, wie soll man sagen, mehr unmittelbar beteiligt zu sein. Gott ist immer allgegenwärtig, er ist hier, aber die Bibel führt eine Sprache, worin zum Ausdruck kommt, dass es der Heilige Geist ist, der am Werk ist, wenn Gottes Sache, wenn Gottes Wirken uns unmittelbar nahe kommt. Es war ja schon so in der ersten Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen, sagen wir. Aber wo war Gott, als die Welt nun wirklich entstand? Da scheint es, als ob der Heilige Geist da war. Der Heilige Geist, wird geschrieben, brütete über den Wassern. Das kann auch anders übersetzt werden. Aber wir glauben, dass hier vom Heiligen Geist die Rede ist. Er ist da bei der Materie und er verwandelt sie. Und nicht umsonst hat die Kirche Jesu Christi immer wieder den Heiligen Geist als den Schöpfergeist, als den neumachenden Geist verstanden. Und es ist so, wenn Gott umgeht mit den Menschen zur Zeit der Sündflut oder späteren Volke Israel, immer wieder ist es der Heilige Geist, der unmittelbar im Volk ist. Lesen wir in Nehemia 9, Vers 6, glaube ich, ist es. Der Heilige Geist ist da. Der Prophet Jesaja sagt es auch. Und im Neuen Testament, wenn Gott seinen Sohn in die Welt schickt, ist er aus Gott geboren, durch Gott geboren. Aber es ist der Heilige Geist, der in der Maria diese Zeugung vollzieht. Und es ist dieser Heilige Geist, der Jesus Christus hilft, seine Wunder zu tun. Und es ist dieser Heilige Geist, in dem Jesus Christus sein Leben lässt am Kreuz. Hebräer 9, Vers 14. Durch den Geist hat er sein Leben aufgeopfert. In der Auferstehung, wir sagen, Gott hat ihn auferweckt. Aber die Bibel sagt, dass der Heilige Geist ihn aus dem Grabe hervorgeholt hat. Es scheint also so zu sein, dass dort, wo Gott unter uns hier in dieser Welt wirkt, er es im unmittelbarsten Sinne tut, über den Heiligen Geist. Und deshalb sagen wir, dass wir durch den Heiligen Geist neu geboren worden sind. Er ist es, der an uns herantritt, uns überführt von Schuld, uns hinweist auf den Kreuzestod Jesu Christi, in uns den Glauben weckt, dass es so ist und dass es für mich war, und mich dann zieht über die Schwelle der Wiedergeburt, sodass ich wirklich sagen kann und die Gewissheit haben kann, ich bin jetzt drinnen und nicht nur draußen. Es ist der Heilige Geist, der neu macht. Schon im Alten Testament sagt der Prophet Jesaja von Gott her, nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch Menschen, ob es individuell sein soll oder massenmäßig, aber durch meinen Geist soll es geschehen. So wie Gott immer es getan hat. Wir haben vom Wort Gottes gesprochen. Gott tut es durch sein Wort. Wir haben heute, ich weiß nicht, inwiefern Sie mit diesen Gedankengängen vertraut sind, aber wir haben heute eine Bewegung, die von Asien her kommt und wo das Wort ausgehöhlt wird. Und wir brauchen nicht mehr das Wort. Dinge geschehen ohne das Wort religiös in uns durch eine gewisse Mystik. Das ist eine heidnische Mystik, die mit dem Gefühl zusammenhängt, und sie ist eigentlich eine täuschende Mystik. Es sollen heute Dinge geschehen ohne Wort, und wir haben auch in christlichen Kreisen Bewegungen, die anfänglich beim Wort anknüpfen, aber es macht sich dann in der Folge bemerkbar, dass sie nicht im Wort verankert sind, und der Abstand vom Wort macht sich dann doch mit der Zeit bemerkbar. Es ist das Wort Gottes, durch das Gott wirkt. Nun müssen wir auf der anderen Seite sagen, Es ist nicht nur ein Wort, das irgendwo im Raum stehen bleibt, sondern dieses Wort Gottes kommt in unser Leben hinein und wird mit Glauben vermengt, sagt der Schreiber an die hebräischen Christen. Dieses Wort wird vermengt mit meinem Vertrauen in dieses Wort und so wird es gleichsam verscharrt wie Same im Boden. Jesus gebraucht ja auch dieses Bild. Er sagt, das Wort Gottes ist wie ein Same, der gesät wird auf den Boden des Herzens. Und wenn der Boden locker ist aufgepflügt worden ist, aufgegraben worden ist, dann kann er hineingehen in das Herz und dann kann es Frucht tragen. Durch den Glauben wird es mit uns vermengt und wir nehmen es an, wir nehmen es auf und wir sagen Ja dazu, von Anfang bis Ende. Wir lassen es uns in uns seine Wirkung haben. Aber es bleibt Wort Gottes, ob es in mir ist oder außerhalb von mir ist. Es ist das Wort Gottes, durch das Gott wirkt. Deshalb ist die Bibel so wichtig. Das Wort Gottes ist hier im Raum. Ich bin einmal getroffen worden in einer Konferenz in Jerusalem. Es war eine Konferenz für Prophetie, an der wir teilhaben durften. Und ein Pfarrer aus den USA hatte die Schriftlesung an einem gewissen Morgen. Und er sagte, als er die Schrift lesen wollte, macht er die Bemerkung, Gott wird jetzt zu uns reden, wenn wir folgenden Abschnitt lesen. Meistens sagt man das nicht so. Meistens sagen wir etwa so, wir lesen aus der Heiligen Schrift, aus diesem Buch und geben den Text an. Und er sagte, Gott wird jetzt zu uns reden. Ob wir das fühlen oder nicht. Dies ist Gottes Wort, so wie es hier ist. Ich kann nichts daran ändern. Es ändert sich auch nichts daran, wenn ich es höre. Es bleibt dasselbe Wort Gottes. Aber etwas geschieht in mir durch dieses Wort Gottes, wenn es mit Glauben vermengt wird. Und das ist notwendig. Luther hat gesagt, im Wort ist Kraft. Und es ist ihm zu verdanken, dass die Kraft des Wortes Gottes wieder auf den Leuchter gestellt wurde. Es ist wahr, aber das Wort Gottes hat nicht eine Kraft, abgesehen von meinem Glauben. Im Hebräerbrief steht geschrieben, das Wort half ihnen nichts, weil es nicht mit Glauben vermengt wurde. Es liegt Kraft im Wort Gottes, aber diese Kraft, diese Energie entfaltet sich erst an der Stelle, wo wir wirklich glauben. Sonst bleibt es für mich ein ohnmächtiges Wort. Es kann andere Herzen zerbrechen und zerschmelzen und befruchten, aber für mich wird es so sein, als ob Gott selbst ohnmächtig wäre. Wir waren kürzlich in Belgien und hatten dort eine Evangelisation in der Nähe von Antwerpen, zusammen mit einem früheren Studenten von uns, der dort jetzt wirkt. Und an einem der letzten Abende kam ein Mann zum Glauben, mit dem der Pastor dort sprach, und es war ein langer Kampf. Im Gespräch sagte der Mann zu ihm, ja, ich habe es schon versucht, ich habe Gott eine Gelegenheit gegeben, mit mir etwas zu tun, aber es ist nichts geschehen. Und der Pastor hat ihn ein bisschen hart angefasst. Die Niederländer, die können das tun. Und er sagte, so, Sie wollten Gott eine Gelegenheit geben. Seien Sie nur erstaunt darüber, dass Gott Ihnen noch eine Gelegenheit gegeben hat. Sie denken, Sie können so mit Gott herumgehen, wie Sie wollen. Als ob Sie der Große sind. Und Gott steht Ihnen zur Verfügung. Gott ist es, dem Sie zur Verfügung stehen. Gott gibt uns Gelegenheiten. Gott spricht zu uns. Sein Wort hat Kraft. Aber es hat dann Kraft, wenn wir ihm die Gelegenheit geben, es in uns wirken zu lassen. Sie können die größte und schönste Maschine auf der Straße haben.
Aber wenn sie nicht eingesetzt wird, dann hilft es nicht, dann bleibt die Straße so, wie sie ist. Die Maschinen, die hier gebraucht werden, die sind im Einsatz. Sie können das schönste Auto haben, aber wenn sie nicht einsteigen und fahren, dann ist es ein ohnmächtiges Auto, trotz seiner Potenz. Wir unterscheiden schon in der Physik zwischen kinetischer Kraft und potentieller Kraft. Das heißt ruhende Kraft und wirkende Kraft. Kraft ist da, aber für mich ist sie nicht da, wenn ich nicht glaube. Aber es ist Gottes Wort, durch das wir verändert werden. Jakobus 1, Vers 18 sagt der Apostel, er hat uns neu geboren, zu neuen Geschöpfen gemacht, durch sein Wort. Sein Wort ist die Kraft. Und der Heilige Geist arbeitet nicht ohne das Wort Gottes. Es ist nicht so, dass sie sich irgendeinem Geist, einem Einfluss hingeben und dann hoffen, sie wird etwas geschehen. Oder sie werden irgendwie berieselt. Nein, sie müssen bei hellem Bewusstsein bleiben und sie müssen mit ihrem Denken reagieren auf Worte, die ihnen mitgeteilt worden sind. Wir brauchen Kommunikation. Es geschieht nicht im Rahmen des Gefühls, abseits von unserem Gehirn. Die Bibel ist nicht ein Buch, das den Verstand ausschaltet. Sie sagt zwar, verlass dich nicht auf seinen Verstand, aber Gott spricht zu uns durch unser Denken. Und in unserem Denken haben wir zu hören, was Gott sagt. Wir haben nicht die Zeit, das auszuführen, aber es ist ungeheuer wichtig, dieses zu betonen, gerade in unserer Zeit, wo die mystische Welle so hoch ist. Wir brauchen das Hören auf Gottes Wort. Dadurch werden wir erneuert. Und sie werden nicht zurechtkommen, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören. Dadurch werden wir erneuert. Es werden nun verschiedene Ausdrücke gebraucht für diese Erneuerung. Und diesen Ausdrücken wollen wir nachgehen. Ausdrücke wie Neuschöpfung, Auferstehung, Wiedergeburt, Reinigung und so weiter. Und ich glaube, es wird uns eine Hilfe sein, wenn wir diesen Ausdrücken nachgehen und uns fragen, was bedeutet dieses eigentlich? Was geschieht eigentlich, wenn Gott einen Menschen erneuert? Ich habe den Sammelbegriff Erneuerung gebraucht. Meistens wird das Wort Wiedergeburt gebraucht, aber Wiedergeburt ist nur ein Bild. Es ist ein Bildwort und es ist nur ein Wort von mehreren Wörtern, die hier gebraucht werden, um das zum Ausdruck zu bringen, was Gott tut, wenn er einen Menschen von Grund auf neu macht, wenn aus ihm etwas Neues entsteht oder, um es anders zu sagen, neues Leben in ihn hinein verpflanzt wird. Noch einmal der Aufruf, wenn Sie noch nicht die Gewissheit haben, dass Sie mit Gott in Ordnung sind, dass Ihr Gewissen gereinigt ist, dass Sie bei Gott in Gnaden sind. Sie könnten nicht sagen, wenn ich in dieser Woche noch sterben sollte, ich würde zu einem gnädigen Gott gehen, dann sollten Sie nicht ruhen. Dann sollten Sie alles andere zurückstellen. Nichts ist wichtiger als diese Frage, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Das ist dem Kerkermeister zu Philippi plötzlich sehr bewusst geworden. Er, der sich für andere Dinge interessiert hatte, als Gott einmal seine Welt ins Wanken brachte, dann wusste er sehr bald, worum es letztlich geht. Er als Heide musste die Frage stellen, Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Man kann schon heute wissen, dass man gerettet ist. Ein Priester und ein Bischof reisten vor Jahren in der Eisenbahn und unterhielten sich über göttliche Dinge, was sich auch von Priestern und Bischöfen zieht. Wenigstens so meint man es. Sie unterhielten sich über die Frage der Heilsgewissheit. Kann man schon diesseits des Grabes wissen, wie es jenseits des Grabes sein wird? Und der Priester meinte, nee, das könne man noch nicht wissen. Das müsste man abwarten. Stellen Sie sich vor, ein Priester will anderen die Sünden vergeben und weiß nicht, ob sie wirklich vergeben sind bei ihm. Und der Bischof sagte ihm, es ist so, in der Bibel steht geschrieben, und das war ein Bischof, der die Bibel zitierte, Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat hoffentlich, nein, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der hat ewiges Leben. Er ist schon jetzt von der Hölle zum Himmel gelangt. Das ist, was es heißt, vom Tod zum Leben. Der ist schon auf der anderen Seite des letzten Gerichtes angelangt. Sind Sie auch schon dort? Yvonne Wiegel. Wir danken dir, Herr, für das Geschenk des Glaubens. Wir danken dir, Herr, für das Geschenk deines Heils. Wir danken dir, Herr, dass du ein reicher Gott bist, der seine Reichtümer nicht für sich behält, sondern sie uneigennützig verabreicht. Du teilst sie aus und schenkst sie jedem, der kommt. Aber man muss kommen, man muss nehmen. Herr, wir wollen zugreifen. Und ich bitte dich, dass du Menschen hier Mut machst, die eventuell noch nie ihre Hand ausstreckten und im kindlichen Vertrauen einfach deine Gnade und deine Vergebung in Anspruch nahmen, in Empfang nahmen. Mach ihnen Mut, Herr, und schenke ihnen die Gewissheit, dass du ein Neues in ihrem Leben schaffst. Amen.